Freund zusammen. Wir stehen jetzt bei Johannes 2. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündiget, so haben wir einen Fürsprecher oder eigentlich einen Rechtsanwalt bei dem Vater. Jesum Christum, der gerecht ist. Derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, dass wir seine Gebote halten. Wenn er sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in ihm ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer das sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, wie er gewandelt hat. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr habt, nämlich von Anfang an. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang gehört habt. Wiederum ein neues Gebot schreibe ich euch, das da wahrhaftig ist bei ihm und bei euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wenn er sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und es ist kein Ärgernis in ihm. Wer aber seinen Bruder hasset, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben in seinem Namen. Ich schreibe euch, weiter wollte ich nicht, ich glaube, weiter komme ich auch nicht. Ihr lieben Geschwister, im Mittelpunkt der Weltgeschichte und der Ewigkeitsgeschichte steht ein Kreuz, hat Betzel gesagt. Und das würde ich auch sagen. Und alle Dinge der Welt, die haben hier ihren Brennpunkt. Von dieser Mitte her müssen wir die Weltgeschichte beurteilen. Nämlich von dieser Mitte her hat Gott sie beurteilt. Wir leben im Urteil Gottes, wir alle. Wenn nicht heute, dann morgen und sind mit dem Widersacher auf dem Wege. Aber in diesem Kreuz Christi hat Gott gesprochen. Hören wir das Herz des Vaters schlagen. Und von dieser Mitte her sehen wir alle Dinge richtig in der Politik, in der Wirtschaft, in unserem Leben. Und wenn ich in diesem Brennpunkt nicht stehe, wie hier eine Schwester oder zwei, die jetzt in der Todesphase ihrer Verwandten leben, nicht, dann sehe ich falsch, dann sehe ich auf Grab, auf Sarg, auf alle Möglichkeiten. Ich sehe aber nicht die ganze Fülle der Erhellung, in der diese Welt seit dem Kreuz und der Auferstehung Christi liegt. Also, man sieht die Wirklichkeit nur, würde ich sagen, von dieser Mitte her. Das war das Ungeheuerliche, was Luther wiedergebracht hat, dass er froh wurde darüber und die Engel, wie er sagt, im Himmel singen hörte, in der Klosterzelle, als er glauben konnte, nicht durch des Gesetzes Werke, sondern allein durch den Glauben. Nicht, dass diese Mitte alles ist. Nicht? Und Luther hat dann auch gesagt, dass wir durch die Mauer unserer Anfechtungen und Versuchungen nur hindurch hören können, durch das Loch, das Gott durchgebrochen hat, besser kann man es gar nicht sagen. Im Kreuz Christi, da können wir das Herz des Vaters schlagen hören. Und wenn ich das Herz des Vaters schlagen höre, dann weiß ich mehr in meinem Herzen, als ich mit dem Verstand erklären kann. Das Herz ist immer mehr als der Verstand. Und nun, meine ich, will ich nicht auf all die Möglichkeiten eingehen, die da oft sich auftun, ob Gott die Welt gerecht, wie er das gemacht hat, was. Gott ist immer die Unmöglichkeit. Nicht? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Vor Gott, im Angesichte Gottes, ist die Schuld dieser Welt und alles, was seit dem Paradiese verloren ging, in Ordnung gebracht, nur durch sein Eigenopfer. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschicht's? Mehr haben wir nicht zu sagen. Brüder und Schwestern, auch im Himmel, wenn wir da sind, werden wir, das hat Kierkegaard gesagt, nicht erklären können, warum Gott uns gewählt hat und nicht die anderen. Oder kannst du dir klar machen, dass um dich herum Tausende von Menschen sind, die glauben wollen und nicht glauben? Und du kannst das glauben. Dir sind deine Sünden ver. Und in diesem Glauben hat Gott dich gerufen. In diesem Vertrauen. Nämlich, das ist die Testfrage. Da ist in deinem Herzen etwas vom Zeugnis des Heiligen Geistes. Nicht sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes. Das kannst du einem anderen nicht erklären. Aber das ist da. Das ist ein Geheimnis. Anders gesprochen, entweder lebe ich ein Geheimnis mit mir und will meine ganzen Fragen selber klären, oder ich lebe ein Geheimnis mit Jesus. Und dann sind sie geklärt. Ist klar? Wie immer er mich führt, ist immer richtig. Du führst mich auf rechter Straße, na wie heißt es, nicht um meines Namens willen, sondern? Natürlich, du bist rückversichert in ihm. Also er ist die Versöhnung, das heißt, Gott hat die Mauer durchbrochen und hat dich gekauft, so wie du bist, mit Haut und Haaren, wie es die kleine Lydia mir immer sagt, im Annastift mit ihren kaputten Knochen und Beinen. Die sagt mir immer, wenn ich frage, wie ist die Erlösung, dann sagt sie immer, Herr Pastor, der Herr Jesus hat mich gekauft mit Haut und Haaren, mit Wanzen, Läusen, mit Dreck und Speck. Nicht? Also das ist ganz massiv, aber ich finde es großartig. Nicht? Das Mädchen, was durch die Kinderlähmung nur ein ganzes Leben kaputt ist, was sagt, mein Körper gehört auch Jesus, nicht? Dann strahlt sie mich an wie ein Backofen. Da merke ich, jetzt kapiert, nicht? Nicht? Dass wir, das ist die Freude, die über uns kommen muss. Nicht? Sonst habe ich die nicht. Wenn ich auf die Gräber gucke, wenn ich auf mich gucke, wenn ich auf mein Versagen oft gucke, wenn ich mich verändern will und besser machen will, das kann ich überhaupt nicht. Kein Mensch kann sich selber verändern. Wenn das möglich wäre, hätte Gott seinen Sohn nicht opfern brauchen. Ist doch ganz klar. Nicht? Aber das sehen viele nicht ein. Die wollen immer die Welt selber verbessern. Die wollen aus dieser Welt ein Paradies machen. Ist eine Unmöglichkeit. Mao kriegt's, keiner kriegt's hin. Dr. Ostermann sagte mir, was in China ist, der ist jetzt monatelang da gewesen, hat mit Mao gesprochen, mit allen möglichen. Eine fürchterliche Sklaverei. Eine Verlogenheit, fürchterlich. Nicht? Da wird nur geschrien, und marschiert, versteht ihr, das ist die große Freiheit. Und der Antichristus, der wird alles auf den Nenner bringen. Aber wie? Mit der Pistole, nicht? Wer nicht pariert, kriegt eine Kugel, Lager und die anderen heilen, nicht? Genau die alte Methode, andere gibt's nicht. Nicht? Aber nur Christus ändert die Welt. Und das müssen wir nüchtern sehen. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und doch ist ein Unterschied hier, den müssen wir uns merken. Der Unterschied, Gott hat alle Welt, die Vergebung für alle Welt gemacht. Er hat im Blut Jesu Christi, seines Sohnes, im Ansehen dieses Opfers, den großen Gnadentag, oder wie Jesus gesagt in Nazareth, das Gnadenjahr ausrufen lassen für alle, die kommen. Aber ich muss kommen. Also die Entscheidung liegt gar nicht so sehr, das vergessen wir oft, etwa in der Frage, fromm, frömmer am frömmsten liegt sie nicht, schlecht, schlechter am schlechten liegt sie auch nicht. Ob ich einmal mehr geholt habe oder gesoffen oder gemordet, spielt auch keine Rolle. Nicht? Versteht, das alles steht gar nicht zur Debatte, sondern ob ich es annehme. Nicht? Ob es dem Teufel gelingt, dass er mich abhält von dem Hochzeitsmahl, dass ich Entschuldigungen habe. Daran liegt's, dass ich nicht Gott glaube. Ist klar, dass ich Misstrauen habe gegen das Angebot Gottes. Da liegt die große Gefahr. Und deshalb, dass heute der Gnade ist für alle in Kraft, die kommen. Wie in Bonn im Bundestag, wenn der Kanzler meinethalb kein Vertrauen mehr hat, er die Vertrauensfrage stellt und dann wird abgestimmt. Und da muss jeder beantworten mit Ja oder genau so sind wir von Gott gefragt. Nicht? Und wir müssen antworten mit Ja oder Nein. Wer sagt, ja, ich will mir das überlegen, der hat Nein gesagt. Nicht? Nicht? Und der hat über Gott anders entschieden. Aber Gott hat nicht, nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise gerufen, hat er zum Letzten gerufen in seinem, so, da ist das letzte Angebot da. Und nun, für alle Welt, aber ein Unterschied, viele sind berufen, wenige sind nicht, also der breite Weg ist nicht, das will die Kirche immer, die macht ihn zu breit. Nicht, die sagt, getauft, konfirmiert, so ein bisschen, dann haut das hin, katholische Kirche auch. Nicht, das sehen auch führende Katholiken ein. Mit Guardini konnte ich beten, der hat das genauso gesehen. Es gibt aber viele, die das breiter machen wollen. In unserer evangelischen Kirche, die modernistische Theologie, nicht, die macht ihn ja so breit, nicht, da kann ich ja alles machen. Da gibt's überhaupt keine Sünde mehr, da ist Homosexualität, all diese perversen Dinge sind alle Krankheit, nicht? Versteht ihr? Da wird alles als Krankheit abgebucht. Die Sünde wird aufgehoben, da ist noch schlimmer, nicht? Versteht ihr, als in der katholischen Kirche. Ich bin in manchen Dingen, bin ich den Katholiken näher als den Evangelischen, nämlich, dass die Bischöfe bessere Haltung haben als unsere. Die haben jetzt etwa in Paragraph 218 eine klarere Haltung eingenommen als unsere Hampelmänner. Nicht? Die haben wenigstens Nein gesagt. Das war groß. Nicht? Die haben gesagt, das ist Mord. Ob ich mit 3 Monaten das Kind morde oder mit 6, was unterm Herzen der Mutter liegt, ist Mord, ist ein Kanzzeichen. Nicht? Und die haben den Mut, dazu zu stehen. Und guck dir unsere Leute an, meinen Bischof, dann sage ich, Hampelmänner. Nicht, die nennen nicht mehr, die stehen nicht mehr auf dem Boden, du sollst nicht töten. Und ich habe tausende von Müttern gehört, die abgetrieben haben und Mädchen, die sind da nicht drüber weggekommen, wenn Gottes Geist sie erleuchtete, nicht ohne Buße und Bekehrung. Dann war es in Ordnung. Und wer was anders sagt, der betrügt sich für die Ewigkeit. Ist das klar? Du sollst nicht töten. Das halten wir fest. Wenn du es tust, kannst du es machen. Aber du wirst die Folgen tragen müssen. Du kriegst das Kanzzeichen und steht und flüchtig. Kannst machen, was du willst. Immer die alte Geschichte. Nicht? Nicht? Oder du musst Vergebung der Sünden haben. Dann ist gut. Nicht? Dann geht auch das in Ordnung. Aber bitte bringt das in Ordnung. Natürlich habe ich nichts dagegen. Etwa bei Paragraph 218 würde ich sagen, wenn ich Arzt wäre und das Leben, die Frage wäre, sollen wir abtreiben, wenn das nicht geschieht, stirbt die Mutter. Dann würde ich sagen, abtreiben und würde glatt unterschreiben, nicht, die Mutter ist mehr wert als das Kind. Aber das ist dann die Verantwortung des Arztes. Nicht? Der kann das entscheiden. Dafür hat er die Sache studiert und den Unterleib der Mutter und weiß alle Verhältnisse und hat alles untersucht und weiß, wenn ich die Frage habe zwischen Mutter und Kind, ist die Mutter mehr wert, wenn sie 4 Kinder hat. Ist klar? Nicht? Dann liegen da besondere Verhältnisse vor. Ich kann aber nicht generell sagen, 3 Monate und wie jetzt in England oder anderwärts, wo das durch ist, dass jeden Morgen wurde mir jetzt berichtet, der Wärter hat gekündigt, überall laufen sie weg, weil die 6 Monate alten Kinder Berge, der ganze Wagen voll Fötusse nicht von den toten Kindern herausgefahren werden. Nicht? Jeden Morgen aus den Kliniken. Nicht? Nicht? Alles tote Kinder. Noch nie ist der Mord. Über Hitler schimpfen wir, über die Konzentrationslager. Da habe ich eine Pistole gehabt. Und dieser Mord, der wird glatt legalisiert. Stimmt das nicht? Und Heinemann unterschreibt. Ja, ich meine, das müssen wir mal sagen. Oder stimmt das nicht, ihr Mütter? Ich frage euch mal. Nicht, ich bin nicht... Ja, bitte?
Herr Pfarrer, sind die Seelen der Sie das? Sind die gerettet oder gehen die auch verloren?
Nein, die werden nicht verloren gehen, sondern da wird nicht Gott, das, den Odem Gottes, nicht Gott, das ist ja eben die Ecke, nicht, wo ich immer wieder einhake, dass wir nicht zu weit schießen. Gott hat uns begrenzt, Gott hat gesagt, Christus, nicht, als die Jünger ihn fragten, Herr, werden viele oder wenige selig, da hat Jesus gesagt, steht gar nicht zur Debatte für euch. Das überlasst ruhig Gott, der euch so gerufen hat in mich, nicht, seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Ringet danach, dass ihr, hat er gesagt, durch die Enge forteingeht. Viele wollen einmal durch und kommen nicht durch in der Ewigkeit. Aber ich bin da, zur Samariterin. Ich bin's, der mit dir redet, der jetzt in der Bibel mit dir redet, im Heute. Und in diesem Heute hast du eine Chance. Und das andere, das geht über unseren Horizont. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind genau in dieser kleinen zweidimensionalen Begrenzung, Zeitraum. Die können wir nicht durchbrechen. Wenn wir das wollen, greifen wir zu weit. Dann sagt Gott zurück, nicht? In deiner Ordnung. Genau wie ich das sage, nicht? Wenn ein Mensch zu viel wissen will, kleines Kind mich fragt, nicht? Dann zurück in deine Ordnung, Kind. Das kannst du jetzt noch nicht ver. Und Jesus hat den Jüngern immer wieder gesagt vor der Auferstehung, ihr könnt das jetzt nicht ertragen. Ihr seid nicht fähig zu kapieren, dass durch mein Kreuz ihr selber erlöst werden müsst. Wie schwer ist das dem Petrus geworden? Dass er kapiert hat, das Kreuz Christi ist für mich. Er ist für mich gestorben. Judas hat es nicht kapiert und hat sich das Leben genommen. Nicht? An der Ecke sind sie ja gescheitert. Nicht? Da liegt die Frage. Ist das klar? Die Versöhnung für mich, für die ganze Welt, aber nur, wenn ich es annehme. Nicht? Und wenn ich das annehme, sagt Johannes, dann bin ich froh. Dann gehe ich getrost meinen Weg. Dann, ob jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das heißt, ich werde nicht sündlos. Wir lehnen ab eine Vollkommenheit. Es gibt im Christentum keine Vollkommenheit. Es gibt Leute, die stellen sich Gottesmänner vor, nicht wahr, als ob die vollkommene Leute wären. Das sind sie nicht. Auch Kemner ist nicht vollkommen. Ich bin ein Mensch voll Sünden und Schwächen und Gebrechen. Ich ringe aber danach, dass ich vollkommen werde. Ist das klar? Aber keiner soll mich größer achten, als ich bin. Da hat er sich geirrt. Nicht, sondern was wir erreichen müssen in Christus ist Völligkeit. Völligkeit in der Liebe. Völligkeit in der Wahrheit. Das ist sehr wichtig. Es wird mir je und dann Vorwurf gemacht, nicht wahr, von lieben Menschen, nicht wahr, dass ich sage, ja, du hast das versprochen und das hast du im Augenblick nicht gehalten. Nicht, und da liegen ganz große Nöte vor. Versteht ihr, ich bin in Aalen an dieser Ecke eigentlich am meisten beim Landeskirchenamt verklagt worden. Nicht aus einer Haltung, die ich noch nicht überwunden habe und die ich den liebsten Menschen oft zumuten muss, nämlich in Aalen, als ich Pfarrer war. Versteht ihr? Manchmal, da hatte ich gesagt, ich komme heute Nachmittag 3 Uhr, mache ich einen Besuch. Nicht? Und um 3:10 kommt aus dem Flüchtlingslager, nicht wahr, einer, der geflüchtet ist, und kommt vor meiner Haustür und sagt, der Pastor, ich bin am Ende. Er weint sich aus und sitzt da. Nun gucke ich auf die Uhr, nicht, und sage, ja, dem Mann, ich habe doch versprochen, ich will jetzt da zum Kaffee gehen, nicht? Und will dann eine gemütliche Kaffeestunde haben. Und hier sitzt dieser Mann und der ist völlig am Ende, der steht vorm Selbstmord, nach dem, was ich in der Beichte gehört habe. Ja, und nun frage ich euch, nun kommt für mich die Frage, der andere hält mich, wenn ich jetzt nicht komme, wahrscheinlich für, wenn er ganz stark ist, ein Lügner, oder er sagt, er hat sein Wort nicht gehalten, er hat sogar recht. Und der andere, wenn ich ihn jetzt nicht beachte, dann geht er vor die Hunde. Nun kommt eine Verantwortung, die die andere überspielt, für mich. Wo ich sage, das andere habe ich zwar zugesagt, aber das, was jetzt vor der Haustür liegt, das ist noch viel. Ist das klar für euch? Und da liegt für den Seelsorger eine ungeheure Not. Das war die ganze Not eigentlich, die ich euch klage, meines Amtes. Dass ich immer wieder meine Amtsbrüder, die Bienenzucht machten, alles Mögliche und ein paar allgemeine Seelsorge, die nichts bedeutete, nicht? Versteht ihr? Die nur mal so gelegentlich ein paar Besuche machten und dann überall sich einladen ließen, nicht? Dass die natürlich über mich wetterten, dass ich oft reiste und dahin ging, wo Ernte abzuholen war, die reif war, und sagten, der Kemner reist, er lässt seine Gemeinde allein, nicht? Und seht, dass nun stand ich vor der Frage immer, das habe ich dem Landeskirchenamt klar gemacht, die haben es zum Teil, meine Oberkirchenräte haben es mehr kapiert als mein Dekan. Nicht, versteht ihr, da habe ich ihnen gesagt, was soll ich denn machen? Auf der einen Seite ist reife Ernte, die gehen kaputt, nicht, die geht vor die Hunde, und auf der anderen Seite ist eine Gemeinde, die doch gar nicht reif ist, die nur ein bisschen dekoriert werden will. Und was soll ich nun machen? Gehe ich dahin oder dahin? Ich habe das kleinere Übel zu wählen. Ist auch klar? Die Verantwortung ist nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten, sondern die ist viel schwieriger, als ihr ahnt. Ist das klar? Bitte?
Es steht doch auch an einer Stelle, das spricht mich auch immer wieder an, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel auch vollkommen.
Ja, natürlich. Seid vollkommen. Strebet danach, dass ihr vollkommen werdet. Ich bin es aber nicht. Seid vollkommen. Dies Sein ist in Christus erreicht. aber ohne ihn nie erreicht. Ich habe also nur, wer ist jemand in Christus? Dann ist er eine neue. Aber die Frage ist, bist du in Christus? Sind wir alle in Christus? Das sind wir eben doch nicht alle. Oder willst du behaupten, du bist ganz in Christus? Du bist wie er, der Sohn unter Söhnen. Du hast das alles hinter dir. Das habe ich eben nicht. Also die Völligkeit, nicht? In der Liebe, in der Wahrheit, die ist notwendig. Der andere, wenn er mir misstraut, dann bin ich kritisch. Nicht? Wenn ich ihn liebe und er liebt mich und er ist misstrauisch gegen mich, dann muss ich ihm erklären, nicht? Versteht ihr, dass er nicht an mir Schaden nimmt. Warum ich das tue, nicht? Ist das klar? Und da liegen die allergrößten Nöte. Wisst ihr, wenn ich jetzt sterben müsste, ich sage das nochmal, dann bin ich in einer schwierigen Lage. Ich kann glauben, dass mir meine Sünden ver... Das glaube ich, nicht? Aber versteht ihr, viel schwieriger ist, dass ich glauben kann, ob ich immer recht gehandelt habe, etwa mit den Sünden der anderen, nicht? Nicht? Ich komme in Klassen, da sagen mir junge Mädchen von 12, 14 Jahren in den Unter... Nicht? Und damit einmal höre ich, ein Mädchen kommt in die Beichte und die sagt, ja, ich habe eine Währungskugel bei mir. Das sind vibrierende Kugeln, die werden in den Körper gesteckt, nicht? An eine bestimmte Ecke und die erzeugen Onaniegefühle. Und die werden weitergegeben heute und die werden importiert vom Osten, um uns kaputt zu machen, zu Hunderttausenden. Und dann kommen Onaniegefühle bei den Mädchen, Lustgefühle, Lustsekunden. Sie rutscht ein bisschen hin und her. Ich will das nur mal ganz offen sagen, weil ich das dauernd habe. Und nach 2 Jahren ist das Mädchen mit 16 Jahren kaputt und Wrack. Ist der ganze Unterkörper kaputt. Das hält keine Frau aus. Nicht? Und auf diesem Wege macht man uns kaputt, genau wie mit dem Rauschgift. Ist klar? Nicht? Und dann entdecke ich, dass 80% aller Mädchen diese Kugeln bei sich tragen. Und nun steht der Pastor davor und hält fromm Reden. Kommen die überhaupt an? Während der Pastor fromm redet, rutschen die und onanieren. Nun stellt euch mal vor, dass die Welt, in der wir heute leben, nicht? Ist klar? Ich schreibe diese Geschichte an den Staatsanwalt und der schreibt mir, ja, Pastor Kemner, Sie haben ja recht, aber die Sachen werden ja nicht öffentlich verkauft. Und wir leben in einem demokratischen, also dieser Mord geht laufend weiter an unsere Jugend. Nicht, wenn ich ein Mädchen hätte, ich hätte doch Angst, nicht? Versteht ihr? Soll ich dieses Mädchen so kaputt machen lassen, auf feine Weise, wo kein Gericht urteilt? Und seht ihr, auf diese Weise steigt der Teufel ein, nicht? Und unterminiert den ganzen Westen. Und das halte ich für viel schlimmer als die ganze kommunistische Propaganda. Denn der Feind weiß, dass er wenig Zeit hat. Er unterminiert auf einem kalten Wege. Und wenn wir nicht alle aufpassen, nicht? Und das ist das, was ich hören muss, nicht? Als Pfarrer. Denn ihr hört das nicht. Ich höre es aber in der Seelsorge. Ich stehe unterm Beichtsiegel, nicht? Oder es gibt bestimmte Dinge, man hat die Eva-Ekstase. Die wird jetzt, wie mein Schwager mir schrieb, in Herford öffentlich ausverkauft. Nicht? Das ist ein Mittel, wenn ich einem Mädchen, 16, 18 oder einer Frau, das in den Kaffee gebe oder in die hineingebe, ins Bier, dann ist nach einer Viertelstunde ein Rausch im Eierstock. Und dann nach einer Viertelstunde kann ich jede Frau erledigen. Nicht? Und das wird verkauft und wird dauernd sogar Anweisungen dazu, am laufenden Band. Und ich schreibe das an den Staatsanwalt und ich sage, ich komme darauf, die Mädchen geben mir das. Kann ich das nun laufen lassen, nicht? Versteht ihr, auf diese Weise macht der Feind unsere ganzen Westen? Ja, natürlich, da haben wir die Geschichte, nicht? Und ich kann jede Frau erledigen, auch die Fromme. Denn da kommt ein solcher Rausch, dass ich keine Frau mehr retten kann. Ist das klar? Nicht? Das sind die Erfindungen der Hölle, in denen wir heute leben. Und nun passt mal auf. Nun treffe ich ein Mädchen, die... Becker beichtet mir, sie hat diese Sache genommen auf ein Schützenfest. Sie hat dann empfangen, nicht, als der junge Mann das gemacht hat, der Bauernjunge. Und nach 6 Monaten hat sie abgetrieben. Ihr Bruder ist Pfarrer und der Vater ist Landrat. Und nun will sie das nicht über sich kommen lassen. In der Nacht der Geburt liegt im oberen Stock, hilft sie sich selbst. Das Kind kommt lebend mit 6 Monaten an. Sie erwürgt es, schreit noch. Und dann bringt sie das Kind hin in den Ofen und verbrennt es unten nachts und streut die Asche weg, nicht, dass es weg ist, und legt sich hin, eine gesunde Bauerntochter, und kommt durch. Und nun, versteht ihr, das Unglaubliche passiert. Die Nachgeburt, alles verbrannt. Nicht? Und nun hat sich das alles erledigt. Ist es erledigt, nun kommt sie unter die Botschaft. Mit einmal wird die Sünde sündig. Mit einmal entdeckt sie alles Lüge. Ich habe alle betrogen, meine Mutter, meinen Vater. Ich wollte die Ehre retten, alles gut und alles kaputt. Nicht? Ich gehe verloren und kommt schreiend zu mir, ich bin eine Mörderin. Stimmt, sie ist es. Nun frage ich euch, kann ich dieses Mädchen und sage ich, bist du bereit, morgen früh gehen wir 10 Uhr zum Gericht? Du stellst dich dem Gericht, bist du bereit? Ja. 9:30 morgens kommt sie zu mir und da sage ich, Mädchen, geh nach Haus, wir beten. Die Schuld, die hast nicht du. Ich habe nicht von Gott den Auftrag, dich dem Gericht zu übergeben. Denn die Folgen, der eigentliche Mörder ist sie ja gar nicht. Wer ist der Lump? Wer ist der hintere Lump? Der Staat, der das er? Wo liegen die Dinge? Wie wird Gott einmal richten? Habe ich das Recht, dieses Mädchen dem Staatsanwalt zu übergeben? Der natürlich ein paar Jahre Zuchthaus. Und dann ist der Vater erledigt, Stern und alle möglichen Blätter, nicht? Spiegelfleisch, nicht? Die schreiben dann, bitte hier wieder, nicht? Und dann kommen lange Berichte, Reporter, Geld, nicht? Dann wird ausgebeutet. Und eine Familie ist kaputt. Meine Verantwortung. Und nun sage ich dem Mädchen, komm, ich lege dir die Hand auf im Namen Jesu, geh hin in Frieden, das übernehme ich mit, nicht? Und sei mal ruhig, nicht? Die Sache ist im Kreuz Christi in Ordnung, aber ich bleibe unruhig, angefochten. Der Teufel sagt mir dauernd, geht das denn so? Nicht? Ist das klar? Konntest du Kenner das so billig machen? Er ficht mich an. Ist euch das klar? Das sind zwei kleine Dinge, die ich unter tausenden Fällen laufend erlebe. Nicht? Heute. Ist euch das klar? Und da seht ihr, wie schwierig die Seelsorgestelle Kredingen hier ist, nicht? Wie das gar nicht so einfach liegt, wie viele sich das denken, nicht? Er ist die Versöhnung für unsere, auch für die der ganzen Welt. Wenn ich aber das Ja sage zu der Liebe Gottes und mich ihr hingebe, wenn ich völlig bin in Liebe. Und nun kommen die beiden Begriffe, die bei Johannes hier so wichtig sind, Liebe und Hass. Wenn dir Unrecht geschieht, und tatsächlich Unrecht geschieht. Mir ist in meinem Leben sicherlich viel Unrecht geschehen. Nicht? Und das lach. Yes. Bei jedem geht das wohl so. Dann tun wir genau falsch, wenn wir die Schleifsteine sofort selber beseitigen wollen. Nicht? Dann ist die Reaktion Hass. Aufregung. Es liegt in unserem Herzen begründet. Weil wir meinen, wir könnten uns selbst korrigieren. Aber wenn wir Gott das Gericht überlassen, dann haben wir zunächst die richtige Haltung. Denn ich kann zweifellos vor den irdischen Gerichten natürlich dem Recht eine Möglichkeit geben, dass ich äußerlich dem Buchstaben nach Recht behalte und doch habe ich vielleicht Unrecht. Nicht? Ihr versteht mich, weil ich den anderen dadurch öffentlich nicht durch den ganzen Kampf mit Prozessen nicht, kommt nicht viel raus. Man soll sich das wirklich überlegen, Prozesse zu führen, nicht? Nicht? Und dann kommen schwierige Dinge, die gar nicht so einfach zu erklären sind. Ich habe in Aalen einen Prozess geführt, weil wir da das Jugendheim hatten und dann kam ein Bürgermeister, der uns nicht wohlgesonnen war, da in Aalen und die Schule wurde verkauft vor unserer Nase, dann wurde der Weg zum Jugendheim gesperrt, weil ein gottloser Mann das kaufte, die Schule, und da für eine Kleiderfabrik umbauen wollte. Dann kam eine einstweilige Verfügung, er sperrte uns den Weg, ich ging dagegen an, ich habe den Prozess geführt und nach allen Rechten, die möglich waren, lag das Recht auf unserer Seite. Denn seit vielen 80, 100 Jahren war der Weg immer begangen worden, ist klar, und war der Weg, konnte man nicht sperren zum Jugendheim. Aber nun kam der Einfluss der anderen und beim Gerichtsurteil am Landgericht ergab sich Folgendes. Das Urteil war so, ich sage es euch, Pastor Kemner hat natürlich recht. Der Weg gehört an sich Pastor Kemner und seiner Jugendarbeit, nicht? Und nicht dem anderen. Nicht? Zunächst wurde mir recht gegeben. Aber nun kommt die Endphase. Aber es hat sich etwas verändert im Laufe der Jahre. Früher sind in diese Scheunen, die Pastor Kemner für die Jugendarbeit gekauft hat, da ist da Vieh und Maschinen drüber gefahren über den Weg. Und jetzt gehen da Menschen drüber. Dadurch ist eine Zweckentfremdung eingetreten. Wenn Pastor Kemner jetzt wieder die Maschinen und die Kühe darüber laufen lässt, dann hat er das Recht, dann gehört der Weg ihm. Wenn aber Menschen drüber gehen, dann ist eine Zweckentfremdung da, hört ihr? Jetzt habt ihr es. Dann gehört der Weg dem anderen. Merkt ihr, wo, Nachtigall, nicht, merkt ihr die Ecke, nicht, wo die Sache gelogen ist, vom Juristen, nicht? Ich kann auch unmöglich jetzt das Jugendheim aufnehmen. Die haben genau richtig taktisch gewählt und der Teufel hat genau gespielt. Ist klar? Denn ich kann unmöglich jetzt wieder Kühe drüber laufen lassen. Nicht? Ist klar? Nicht? Also ihr versteht mich, die Gerichte dieser Welt urteilen, da kann man das drehen. Jeder Richter hat eine Möglichkeit, nicht? Ja, mir sagte neulich am Finanzamt einer, eine Ermessensmöglichkeit. Wir hatten neulich eine Frau, das ist auch wieder so eine Sache, die hatte Unrecht Steuer vergünstigt, also hatte sie unterschlagen irgendwo. Da habe ich an den Oberfinanzpräsidenten geschrieben, was ist nun zu machen, nicht? Namen nenne ich nicht in solchen Fällen. Ich schreibe dahin und sage, die kommen zu mir, seelsorgerlicher Fall, sie haben mir nichts, sie sind der maßgebende Mann, sagen Sie mir, was zu geschehen hat, die Frau hat meinethalb 8.000 Mark Steuern unter. Nun ist ausgerechnet der Oberfinanzpräsident selber Christ, nicht? Und gläubig. Das schreibt er mir, schwierig für mich, lieber Pastor Kemner, lieber Bruder. Was soll ich machen? Aber wenn das ein unterer Beamter jetzt kriegte, dann könnte er das abschieben in die sogenannten Ermessensfragen. Er kann die Sache wie der Richter so oder so sehen. Es liegt also weitgehend in seinem eigenen Machtbereich. Und da wird keiner ihn anfassen. Und da liegt die Schwierigkeit. Aber nun haben Sie mich gefragt als Oberfinanzpräsident. Und nun verfüge ich Kraft meines Amtes, dass diese 8.000 Mark dem Killinger Werk zugutekommen. Und damit hat sich die Sache erledigt. Seht, sowas passiert auch. Ist klar? Und da kann keiner was machen. Er sagt, er bucht das. Ermessensfrage des Oberfinanzpräsidenten. Fertig und ist in Ordnung für diese Welt. Ist klar? Nicht? Also, da seht ihr die Schwierigkeiten, oder nicht? Aber nun komme ich noch auf eine Frage, das ist Liebe und Hass. Wie spät haben wir? Ich gleich.
Viertel vor Ende.
Ja. Nicht? Da liegt die große Not, nicht Liebe und Hass. Wenn ich Unrecht habe und den anderen hasse, bin ich selber immer in Unrecht, auch wenn ich Recht bekomme. Denn Hass ist verboten. Ich darf den anderen nicht hassen, denn Gott hat ihn genauso geliebt wie mich. Er hat ihn auch erlöst und ihn auch berufen. Und ich habe kein Recht, auch wenn er mich hasst und wenn er mir all in die Hölle wünscht, ich habe kein Recht, ihn auch zu hassen. Ist das klar? Hass ist verboten. Jesus sagt, wenn ihr liebt, die euch lieben, was tut ihr eigentlich Sonderliches, wenn ihr Christen sein wollt? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen. Dann seid ihr Kinder eures Vaters. Dann schafft ihr feurige Kohlen. Das heißt, die den anderen brennen. Wie meine Mutter es bei mir getan. Auf das Haupt der anderen. Das hält der andere nicht aus. Liebt ihn zu Tode, sagt Jesus, wie ich euch zu Tod geliebt habe. Ihr habt mich alle nicht kapiert. Aber ich habe für euch alle gebeten. Vater, vergib ihnen, denn sie. Und da müsst ihr wirklich auch kapieren, dass ihr etwas von meiner Liebe habt. Und deshalb das Gebot der Liebe, das er gegeben hat. Und darauf kommen wir jetzt, nicht? Das neue Gebot, das alte Gebot. Das alte Gebot, das hier gemeint ist, ist das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben als dich. Das kann keiner erfüllen. Nicht? Weil jeder merkt, wenn er den Nächsten lieben will, er liebt sich immer noch mehr. Das Hemd ist näher als der Rock. Furchtbar. Luther ist daran kaputt gegangen. Da kann ich Luther so kapieren. Er hat versucht, wie kein Deutscher, er hat versucht, mit Leidenschaft, mit letztem Ernst, nicht versucht, dieses Gebot zu erfüllen. Die Pilatustreppe, 800 Stufen. Runtergerutscht, barfuß über die Alpen gegangen, in der Klosterzelle. Was hat der Mann getan? Und hat immer gemerkt, es stimmt nicht, ich liebe mich immer noch mehr. Also immer bin ich die stinkende Selbstverliebtheit. Hast du das schon gemerkt? Manchmal kann man Ekel vor sich selber kriegen. Hoffentlich haben wir das. Ich muss mich manchmal ärgern über mich selber, dass ich sage, wie ist das möglich, dass der alte Kämmerer immer noch nicht so liebt, wie er lieben muss. Nicht? Versteht ihr? Immer noch, denke ich, Kämmerer. Nicht? Immer gehe ich noch leicht hoch. Und da liegen die Schwierigkeiten, die Gott mit uns hat. Und weil das so ist, aber diese Liebe schlägt dann leicht um in Hass. Und dann wollen wir uns selber rächen. Nicht? Dann gehen wir gegen den anderen an, in der Familie, der uns tritt, und den anderen, und nehmen es nicht aus Gottes Hand. Denn wir könnten, natürlich sollen wir zum Unrecht nicht Ja sagen. Natürlich kann eine Frau, die von ihrem Manne manchmal Schwierigkeiten hat und dauernd verachtet wird oder irgendwie ihn tritt, ihn nicht bekehren. Von sich her. Aber sie kann ihn erstmal erleiden, nicht? Und dann, indem meine Mutter mich erlitten hat, versteht ihr, kommt etwas Merkwürdiges. Denn kein Mensch, wenn er einen wirklich auch menschlich liebt, kann ertragen auf die Dauer, dass der andere leidet, nicht? Ich kann von meiner Mutter konnte ich nicht haben. Nicht? Wenn sie schimpfte, dann war ich ruhig. Wenn sie wetterte, da hatte ich Gegengründe, nicht? Aber verstehst du? Wenn sie gar nichts sagte, sagte ich, ja, still wurde. Und dieser unruhige Bengel machte ihr Not und sie ging ins Kämmerlein. Dann lief er rum, nicht? Dann sagte ich, was ist denn da los, nicht? Versteht ihr? Das war eine Haltung, die anders war, als meine gewesen wäre. Und an der Ecke können wir den anderen auffangen. Ist klar, und das ist so unheimlich schwierig. Das kriegen wir nur vom Kreuz Christi her. Und damit komme ich auf die Frage der Liebe. Nämlich, nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Und deshalb die Frage der Liebe. Es gibt eine natürliche Liebe. Wenn ein Wolf seine Jungen liebt, ein Löwe seine Jungen, ein Schaf die Jungen, dann, oder eine Mutter ihre Kinder, dann ist das natürliche Liebe, die uns angeboren ist. Als sie gestern ihre Kleine weg hatten, da waren sie in Angst. Das ist natürliche Liebe eines Vaters und einer Mutter. Und es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Nicht? Aber es ist keine übernatürliche Liebe. Mehr ist es nicht. Denn jeder Wolf, jedes Tier tut das auch, jeder Vogel, das ist uns mitgegeben in der Schöpfung. Ist auch klar. Und das brauchen wir gar nicht erwerben. Da ist nichts da. Nicht? Aber etwas anders ist es, wenn das Wolf das Schaf lieben würde. Nicht? Wenn wir unsere Feinde lieben würden. Das wäre keine natürliche Liebe, sondern das wäre göttliche Liebe, übernatürliche Liebe. Und diese Liebe hat Gott uns gebracht. Paulus sagt, als wir noch gottlose Leute waren, noch Sünder waren, hat Gott uns schon geliebt. Vor Beginn der Welt. Er hat uns herausgerufen, uns gesocks, die wir nichts wert sind, die wir nur zum Tode. Er hat etwas, einen Plan ersehen. Er hat uns gerecht herrlich gemacht. Er hat uns geliebt und nicht gefragt nach unseren Sünden, nach unserem Vergehen. Er hat uns eine Möglichkeit geschenkt. Diese Liebe Gottes geht durch alles hindurch. Nichts kann uns scheiden von der Liebe, Gottes Trübsal, Angst, Verfolgung, Römer 8. Die Liebe Gottes ist größer als alles. Das ist das Ungeheuerliche. Und Gott, die ist genau umgekehrt unserer Liebe. Wir lieben, die uns sympathisch sind, die in unserer Verwandtschaft liegen, die in unserem Glaubenskreis liegen vielleicht. Damit tun wir nichts Besonderes, sondern wir sollten lieben die anderen. Ich habe mich gestern Abend eine Stunde zu einem Jungen hingesetzt, der allerschwierigste war. Nicht dreimal Selbstmordversuch auf den Hof. Ich habe meine Frau und auch die Mutti, die heute nach der Schweiz fährt, nicht genommen. Ich bin bei einem Jungen gewesen. Das war richtig. Und der Junge war ganz tief bewegt und mit Tränen berührt, weil ich ihm klar gemacht habe, Bengel, ich komme zu dir. Denn die Möglichkeit, in der du mich bringst, ist, ich habe dich übernommen. Und du musst nur verstehen, überall machst du Kurzschluss. Deine Eltern, Sauleben. Er hat seinen Vater gesehen, wie er mit einer armen Frau gehurt hat. Das alles steht in den Akten. Nicht? Die Mutter auch nicht besser. Bankrott. Überall Kurzschluss. An allem verzweifelt. Er kann nicht mehr glauben, dass Menschen überhaupt das Gut meinen. Überall Probleme. Und nun sitzt dieser Junge da und hat da keinen Menschen. Und da kommt für mich die Frage, ja, wie mache ich es denn? Nicht? Jetzt gehe ich hin, ich setze mich zu ihm. Und ich sage, Bengel, jetzt bin ich da. Aber dann habe ich ihm gesagt, Bengel, alle Zeugnisse, die mir vorliegen, sind so. wenn du hier jetzt weggehst, nicht? Und ich jetzt, nicht? Du kannst weggehen. Er sagt, ich will hier wieder weg. Ich kann wohl arbeiten, aber ich will nicht arbeiten. Ich will nicht. Ich sage, diese Haltung kannst du bei uns nicht. Die ist nicht tragbar. Nicht? Auch in der Kommune nicht tragbar. Da kriegst du Pistole. Nicht? Und siehst du, diese Haltung, da bringst du mich in eine unheimliche Not als Direktor des Werks. Nämlich, ich muss jetzt ein Zeugnis ausschreiben, deiner Behörde, deine Ärzte schieben alles ab und sagen, wollen mal auf Kemner gehen, was der sagt. Und wenn ich nun sage und unterschreibe, dieser Junge ist nicht mehr so tragbar, dann kommst du, dann bist du Simulant und kommst hinter verschlossene Türe und dann läuft dein Leben dazu Ende. Ein Kurzschluss und dann bist du in Gummizelle vielleicht, wenn du da rebellierst und da ist Ude, nicht? Da kriegst du dein Brot und dein Futter vorgesetzt, solange du lebst. Und der Staat, die anderen bezahlen nicht das, was du an Brot und an Fett brauchst. Und dann bist du tot. Da ist die Frage. Und an der Ecke bin ich genau gefragt. Und mein Urteil, und nun verstell dir, und das hat er gemerkt, wie schwer mir das wird, zu unterschreiben, weg mit ihm. Nicht? Denn ich sehe dich wieder vom jüngsten Gericht. Und da bin ich gefragt, habe ich über dich Recht, End? Du kannst und willst nicht. Du sagst, ich bin hier wohl nicht am rechten Platz, ich möchte einen anderen Platz. Und du hast laufend die Plätze gewechselt. Dein ganzes Leben bist nur, nicht wahr, ein Platz weg. Dabei kannst du. Du bist immer nur Rebell. Aber jetzt ist Schluss. Und ich habe so viel Vertrauen, auch im Staat, dass die oben sagen, die Behörden, dann soll Kemner entscheiden. Und dann bin ich dran. Aber wie schwer ist für mich das? Also ihr versteht mich? Und da wurde der Junge ganz still. Da konnten wir beten, nicht? Und heute Morgen höre ich, dass er willig zur Arbeit gegangen ist. Nicht? Zum ersten Mal. Ja, woran lag das? Dass ich den Jungen gesagt habe, Bengel, ich leide um dich. Dass ich um ihn weine. Ich habe neulich in Zürich gesessen, im Bunker, bei den Mädchen, die Urin tranken und Kot der anderen fraßen, im LSD. Das habt ihr da. Da habt ihr die Welt am Ende, nicht? Und da habe ich herzerweichlich geweint. Mit grauen Haaren geweint. Und in dem Augenblick waren sie fertig. Da konnte ich mit ihnen beten. Da merkten sie, der Mann redet nicht, sondern im Grunde hat er uns, denn warum kommt er überhaupt hierher? Er will das doch nicht. Ist er klar? Und siehst du, an der Ecke hat Christus uns auch abgeholt. Nicht mitzuhassen, mitzulieben. Und die übernatürliche Liebe, die ist gefordert und die haben wir nicht. Und deshalb sagt Jesus, das Gebot, das neue Gebot ist das Gebot vom Kreuz her. Lieben, wie er uns und nun musst du wissen, dies Gebot, ich kann keine Liebe befehlen. Ich kann auch mein Mädchen, wenn ich eine Tochter hätte, nicht befehlen, du musst ihn heiraten. Das wäre doch eigentlich Verbrechen, wenn ich sage, du musst ihn heiraten, auch wenn er ihn nicht, wenn er gegen ihn bist, wenn du wie ein Backstein da bist. Nicht? Liebe erfordert doch, ich frage zwei junge Menschen immer, könnt ihr euch einen Kuss geben? Natürlich, das muss doch sein. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Wenn ich liebe, gebe ich einen Kuss, dann will ich auch drücken und herzen. Aber alles in der Begrenzung. Aber das Letzte, aber ihr versteht mich, wenn ich das nicht empfinde, eine Frau, oder wenn das nicht da ist, ist etwas nicht in Ordnung. Eine echte Liebe ist geschenkt. Aber diese Liebe Jesu ist geboten. Und nun frage ich, und damit schließe ich, ein Neugebot gebe ich euch. Wie kann Jesus das gebieten? Er gebietet das denen, die durch seine Liebe Vergebung der empfangen haben. Er sagt, ihr müsst dies Gebot genauso erfüllen können, wie es für euch er. Ihr müsst kapieren, dass Krelingen etwas anders ist als die anderen Sozialwerke. Ist klar? Ihr müsst kapieren, dass ihr da anders gefordert seid und ein bisschen mehr hineingenommen seid, dass ihr auch einen 10-Mark-Schein mal mehr in den Opferkasten werft. Ihr müsst kapieren, dass ich auch meine Gottessohnschaft für euch gekommen. Ihr habt nämlich die Vergebung ja nun bekommen. Ihr seid es ja, die die Weltgeschichte machen, ist klar. Und deshalb ein neues Befehl, Marschbefehl. Diese Liebe ist geboten im Kreuz Christi. Hast du das kapiert? die sonst nirgend geboten wird. Und deshalb gilt das nur den Gläubigen, die an Jesus zum Glauben gekommen sind. Und deshalb wollen wir beten und das heute Morgen ihm wieder sagen. Liebe dir ergebe ich mich, dein zu bleiben, ewiglich.